Was ist denn das?
Podcasting.
Was für ein Ding?
Na, ja, das Podcast-Ding. Du weißt schon.
Wow, was? Was macht denn ihr schon alle da?
Na, da bist du ja endlich.
Ich war doch schnell bei Aldi. Und hab mir was zum Knabbern gekauft. Ja, super.
Was hast du denn gekauft?
Chips.
Ja, komm, reich mal her.
Hast du nicht mal etwas von Abnehmen gesagt oder sowas?
Ihr esst.
Und du nimmst ab. Gute Idee, her mit den Chips.
Das soll schmecken. Oh, super, ich hab das echt, so echt knapp auf knapp, Mensch. Seid ihr schon da? Naja, dann pass auf. Setzt euch da, ich zieh mir schnell die Schuhe aus, ne? Und die, wo da nur steh, mit denen fangen wir dann an.
Was hat's denn gegeben die Woche? Haben wir Kommentare bekommen?
Ja, Jan hat was gesagt.
Ja, genau. Erzähl mal, wie das war, Rico.
Ja, er fand die letzte Folge. Jan von Abends in der Kreativwirtschaft fand. Super Folge und ein toller Gast. Ihr habt sehr viel spannende Themen angesprochen. Zum Beispiel Relife Radio. Weiß jemand, wie der Stand ist, wie ihr das noch weiterentwickelt? Danke für die tolle Folge. Also bevor MC dazu etwas sagt, muss ich vielleicht noch etwas klarstellen. Jerome ist eigentlich kein Gast, sondern vollwertiges Teammitglied. Müssen wir einfach ganz klar betonen, dass es da keine Missverständnisse gibt. Zu Relife Radio, MC, da weißt du sicher, was der aktuelle Stand ist.
Ja, da wird jetzt einiges weiterentwickelt. Dann gibt's zum Bleistift eine Desktop-App. Dann wird versucht, ein bisschen die API noch ein bisschen auszubauen. Dann werden Features rein quasi auf der Webseite, sodass das eben ein bisschen besser sichtbar ist, die Neuvorstellung sozusagen. Dann gibt's WordPress-Plugins in Sachen Player, den man sich da so einbinden kann. Also da gibt's einiges noch im Stand und außerdem werden auch noch mal so die Kanäle, die einzelnen drei, die werden dann noch ein bisschen umgebastelt, sagen wir es mal so, und wird ein bisschen besser koordiniert, auch was an der Software ist. Also da gibt's auf jeden Fall noch einiges, was da entwickelt wird. Relife Radio steht auf keinen Fall still.
Das klingt jetzt irgendwie so fast wie ein Totalumbau, nicht?
Ja, von der API her kann man das schon fast sagen. Nicht ganz Umbau, aber ja, das, was rausfällt halt, ne?
Dann praktisch modernisiert, kann man das so sagen?
Season 2.
Ja.
Schon gut, okay. Dann hat sich Dirk noch gemeldet. Er fand eine wunderbare Folge. Vielen Dank. Wir danken dir, Dirk, für das Kompliment. Auch wenn es kontrovers war, muss ich dem zustimmen, dass die Soundqualität, eventuell auch Professionalität, eine immer stärker werdende Rolle spielen wird. Da stimmen wir dir voll und ganz zu. Du hast vor allem auch gesagt, ich fand den Vergleich sehr gut, weil ja bei einer Webseite zum Beispiel sich eigentlich auch niemand darum schert, ob die jetzt irgendwie zusammengebastelt wurde von jemandem Privaten oder eine große Firma dahinter steht. Im Endeffekt, wenn wir eine Webseite anschauen, dann muss sie stimmen, muss das User-Interface stimmen etc. Und ich denke mir, da geben wir dir alle recht. Das ist natürlich bei einem Podcast auch so, weil der Hörer ja interessiert nicht die Produktion, sondern das Endergebnis. Da sind wir sehr einig. Es gab zu beiden Feedbacks größere Diskussionen mit uns. Wir haben das schon ausführlich ausdiskutiert mit beiden. Sonst habe ich nichts weiteres mitbekommen. Habt ihr noch irgendwo irgendwelche Feedbacks mitbekommen?
Nein.
Aber ich finde es ja trotzdem schön, dass wir uns heute doch umtreffen können, nachdem ja mein Englisch ausfällt, um uns heute mal ein wenig über ein paar Tools zu unterhalten, mit denen wir uns ein wenig übers Internet unterhalten können. Gibt's ja so einige.
Ja, da gibt's doch nur einen, Skype, oder?
Nein, eben nicht. Das habe ich ja einmal früher gedacht. Aber da gibt's schon jetzt so mittlerweile wegen was anderes auch. Da gibt's zum Beispiel einmal das TeamSpeak, was ich da gesehen hab. Na, so eine Open-Source-Software, schimpft sich Mumble. Und ich glaube, ein paar von uns haben sich ja in den letzten Tagen mal ein wenig über Mumble schlau gemacht. Vielleicht möchte uns ein wenig was davor erzählen.
Ja, du kennst jetzt noch, du kennst TeamSpeak, oder? Das TeamSpeak 3.
Also ich kenne TeamSpeak 2 und auch TeamSpeak 3.
Okay. Ja. Also ich bin da eher, TeamSpeak kenne ich jetzt gar nicht. Ich habe mich jetzt da ein bisschen mit Mumble auseinandergesetzt. Und ich fand es das erste, ein bisschen so mit Wikipedia mal die ganzen Sachen mir angeschaut, was im Prinzip dieser, ist das so ein Voice-Server, was das eigentlich darstellt, was man damit machen kann. Und viele kennen das halt auch von TeamSpeak halt aus der Online-Spiele-Szene, weil viele das halt eben nebenbei laufen lassen, um sich halt irgendwelche Clans oder so oder Gilden halt zu unterhalten. Und dafür kann man natürlich das auch idealerweise dann fürs Podcasting verwenden. Und das ist natürlich perfekt, weil eben diese Voice-Server halt so getrimmt sind, dass sie halt wenig Bandbreite brauchen und halt relativ schnell sind und gute Audioqualität haben. Und dafür ist es dann auch ideal für uns Podcaster, oder?
Ja, also ich denke halt, das nimmt einfach auch die Verbindungsschwankung raus, oder?
Ja, was die ganze Latenz und so weiter angeht.
Ja, aber wieso braucht ihr Mumble oder TeamSpeak? Also wieso das eine oder das andere? Also was persönlich, einfach weil ihr das andere nicht angeschaut habt? Also weil Raiden ist TeamSpeak-Fan und Thorsten ist Mumble-Fan.
Ja gut, was heißt Fan? Sagen wir so, ich habe halt die kennengelernt, oder es war halt das erste Voice-Server-Tool, mit wo ich kennengelernt habe, eben durch frühere Gilden- und Spieleaktionen. Da eigentlich sehr gut auskennen, eben gerade was das Client angeht zum Einstellen und so. Und Mumble, ja, wenn man eins hat, wo funktioniert, dann schaut man sich, also ich persönlich schaue da nicht über den Tellerrand hinaus und schaue mir dann noch andere Tools an. Weil mittlerweile habe ich ja schon das eine oder andere kennengelernt von Mumble und ja, überzeugt auch, klar. Ist ja letztendlich im Endeffekt eine Geschmacksfrage auch, oder ja, was man halt mehr mag, beziehungsweise was man am Ende dann machen und erreichen möchte.
Ja, ich habe mir das mal in der Hinsicht angeschaut. Ich habe da immer für mich zwei Ansprüche. Erster Anspruch ist halt die Security. Und bei so einer Voice-Geschichte ist es halt eine feine Sache schon, wenn halt der Sprachkanal halt verschlüsselt ist. Und da ist halt für mich halt TeamSpeak gnadenlos rausgefallen. Weil bei TeamSpeak ist es halt so, jedenfalls in der TeamSpeak 3 Variante, da ist nur der Steuersignal-Kanal, also da, wo die Chats und so weiter drüber laufen und die ganzen Verbindungsdaten, das ist verschlüsselt und der Sprachkanal ist nicht verschlüsselt. Gut, jemand kann in der heutigen Zeit sagen, NSA lässt grüßen, die kriegen ja so alles mit, aber wie gesagt, ich bin da eben halt der eben auf der Security-Seite und da gefällt mir halt Mumble halt deutlich besser, weil da halt im Prinzip alles mit relativ großen Verschlüsselungsalgorithmen verschlüsselt wird, Sprachkanal und Steuersignal. Und das ist mir eigentlich der Hinsicht lieber. Und
das verstehe ich nicht. Thorsten, das ist doch aber für einen Podcast wichtig. Das verschlüsselte sich, meine, das geht doch sowieso online.
Ja, ja, gut, für einen Podcast in der Hinsicht, wenn du es so siehst, ist es unrelevant, das gebe ich dir recht. Wenn natürlich du jetzt irgendwie so ein Game-Server betreibst und die Leute sich da unterhalten und irgendwelche privaten Nachrichten austauschen beispielsweise und das kommt natürlich nicht online, dann ist das vielleicht schon relevant und wichtig im Bits.
Ja, das ist klar, wegen der Spionage.
Genau, weil dann könnte man ja wichtige Spieledaten abgreifen oder so.
Wichtige Clan-Strategien abhören.
Genau, also ich denke mal, für einen Podcaster kann es egal sein. Vielleicht auf der einen Seite kann es ihnen auch nicht egal sein, weil es ist so, wenn du natürlich eine Verschlüsselung hast auf einen Sprachkanal, dann kostet dich das natürlich Rechenzeit. Und jetzt könnte man davon ausgehen, wenn du eine Verschlüsselung hast auf Mumble, dann ist der Mumble braucht mehr Rechenzeit als der TeamSpeak, weil der TeamSpeak unverschlüsselt ist. Aber Tests, und ich habe das auf mehreren Seiten gelesen, haben rausgefunden, dass Mumble nicht so ressourcenhungriger ist wie TeamSpeak. Und wenn du natürlich jetzt mehrere Leute gleichzeitig aufzeichnest über einen Server, kann das nicht kritisch sein. Dann kann es sein, dass Mumble eben ohne Probleme, ohne Aussetzer funktioniert und TeamSpeak da seine Probleme hat. Und das ist dann vielleicht für die Podcaster wieder wichtig und interessant.
Ja, das ist wichtig, das stimmt.
Also die einzigen Unterschiede, die ich bis jetzt festgestellt habe, ist einerseits, dass der Teamspeak-Client auf Mobile einfacher ist und unterbrechungsfreier. Also gerade wenn wir treffen uns ja in Teamspeak immer für den Stammtisch jeden Dienstag. Und ich bin ja jeden zweiten Dienstag, arbeite ich bis 8.30 Uhr und logge mich dann ein via Mobile und wechsle währenddem, dass ich beim Stammtisch mitmache, kurz die Stadt. Das sind rund 100 Kilometer, die ich mit dem Zug überwinde. Und da ist das, also das geht problemlos, sehr gut. Bei Mumble hatte ich da mehr Aussätze. Ich habe das auch mal mit Mumble versucht, das ging nicht ganz. Auf der Serverseite, ich habe es bei Teamspeak noch nie ausprobiert, bei Mumble habe ich jetzt mit einer anderen Organisation, dort hatten wir mal eine Sitzung mit 1200 Leuten auf einem Server und das hat funktioniert. Also, ja. Und sonst das Einzige, was mir gefällt am Mumble, ist eben die Mehrkanalaufnahme. Da kommen wir aber auch später noch dazu. Das hat Teamspeak eben nicht und das finde ich doch recht praktisch als Podcaster. Hm. Also beides Vor- und Nachteile.
Das stimmt.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt auch eine Funktion, die Volt eben gerade den Podcaster anspricht.
Genau.
Aber den normalsterblichen Gamer oder auch nur, ich treffe mich abends auf ein Feiertagsbier auf dem Teamspeak-Server zum Plaudern, für den ist das Larifari, ne? Also.
Das kann man so sehen, ja. Und die zweite Sache natürlich, was ich mir immer anschaue, ich bin da vielleicht speziell, ich bin halt der GUI-Fetischist. Also für mich heißt es, wenn eine GUI so einfach wie möglich ist, dann ist das schon mal positiv. Selbst wenn ich 1000 Möglichkeiten habe, die einzustellen und die sind versteckt sind, finde ich das besser, weil beim ersten Starten und so weiter ist es halt übersichtlicher. Und da punktet für mich halt Mumble eindeutig, weil Teamspeak ist sowas von... Naja, also ich weiß nicht. Da gibt's so viele Einstellungsmöglichkeiten, die man auch sofort sieht und so viele Untermenüs und so weiter. Also es ist irgendwie, vielleicht bin ich da etwas altbacken, ich weiß nicht, etwas verwirrend. Oder
wir sprechen jetzt vom Client.
Vom Client, ja, genau.
Also, da muss ich ja nicht ganz sagen, also ist mir noch nie aufgefallen, weil wenn du ja das Client das erste Mal installierst vom Teamspeak zum Beispiel, dann startest du das erste Mal und dann kommt ja eigentlich auch gleich ein Einrichtungsassistent. Zumindest unter Windows ist es so. Und unter Mac, glaube ich, war es auch so. Also.
Ja, wenn er fertig ist, meine ich. Also wenn du quasi beide Clients fertig installiert hast und startest, also dann punktet für mich jedenfalls Mumble mit einer klaren Oberfläche und Teamspeak schaut dich an mit tausenden von Einstellungsmöglichkeiten. Oder ich sehe das anders. Kann natürlich auch sein.
Also ich würde vielleicht erstmal sagen, Teamspeak ist eigentlich alles Mögliche versteckt, was im Mumble eben offen liegt, wenn du halt weißt, wo du klicken musst. Also wenn man Teamspeak jetzt installiert hat, hat man jetzt im Wesentlichen, also jedenfalls auf dem Mac, dann hast du eben irgendwie das Menübar irgendwie oben, ja, und dann sitzt man eigentlich da und weiß gar nicht, was man so wirklich machen muss, weil irgendwo mit muss man sich ja einloggen und dann guckt man erstmal ein bisschen wirr umher, wo ist denn das und wo muss ich jetzt hier irgendwas eingeben und hin und her, und bei Teamspeak bietet er dir gleich so ein Menü an, hier wähl dich doch mal rein, da kannst du dir ein paar Server aussuchen, wenn du keinen eigenen hast. Also finde ich auf jeden Fall erstmal ansprechender, sagen wir es mal.
Eigentlich so. Spannend, weil bei Linux ist es genau andersrum. Also ich habe hier einen Linux-Client installiert, Mumble und Teamspeak. Und da ist es so, wenn ich den Mumble-Client starte, dann kriege ich unter Linux sofort die Auswahl, welchen Server hätt's denn gern, und die ich halt dann schon eingerichtet habe, klicke ich auf Verbinden und dann bin ich auf dem Server. Und bei Teamspeak unter Linux ist es so, da muss ich erst auf das Menü, Dropdown-Menü Verbinden gehen und kann mich dann verbinden. Also das ist anscheinend genau verkehrt rum.
Ja gut, du kannst ja auch sagen beim Teamspeak, dass du dir einen Favoriten anlegst halt, ne? Oder halt einmal deine Serverdaten einträgst, ändert sich das halt.
Okay, also du meinst, im Prinzip sind eigentlich alle beide ähnlich aufgebaut, bloß etwas unterschiedlich, aber im Prinzip kann man sagen, ist das Gleiche.
Kann man so sagen, ja.
Okay, ja, was meint ihr, sollen wir uns vielleicht mal Mumble so Client-Server-mäßig mal genauer anschauen, oder?
Oh, gerne.
Okay.
Ja, zeig uns mal, wie man Konkurrenz der Pottwege.
Okay. Also ich habe mir gedacht, ich habe mir mal vor längerer Zeit, das war vor vielen, vielen Monaten, habe ich just for fun mir so einen uralten kleinen Linux-Kiste genommen. Also das war so ein Asus 701, so ein Netbook, so eine ganz schwachbrüstige Kiste, so mit 800 MHz, so 4 Giga Solid-State-Disk, also nichts Außergewöhnliches. Und dachte ich, ist denn die Kiste überhaupt sowas fähig? Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann installierst dort mal Ubuntu-Server. Hab da diesen Ubuntu 12.04 LTS, also Long-Time-Service, der mit den langen Support installiert. Und hab dann gedacht, ja gut, jetzt könnte man ja auf diese Kiste dann irgendwas installieren. Und weil mir dann irgendwie ein bisschen langweilig ist, und dann habe ich gedacht, ja gut, dann installieren wir da halt mal diesen Mumble-Server. Und ich habe dann gesucht und war dann eben auf dieser speziellen Mumble-Seite von sourceforge.net und da habe ich mir dann den entsprechenden Client angeschaut und den Server und habe festgestellt, da gibt es ja im Prinzip sogar ein Repository für Ubuntu. Ja, und dann habe ich mir das auf diesen kleinen Rechner dann eingerichtet. Und da gibt es in den Shownotes, gibt es dazu die entsprechenden Einstellungen, wie man diesen Repository zu seinem Ubuntu-Server hinzufügt. Und muss dann halt diese zwei Kommandozeilen da einfach eintippen und startet dann die Installation per Kommandozeile dann mit diesem sudo apt-get install mumble-server. Und dann rasen da irgendwie tausende von Zeilen halt runter und wartet man halt. Und wenn man fertig ist, ja, dann hat man eigentlich den Server schon installiert. Das war es eigentlich schon. So einfach.
Man muss jetzt vielleicht sagen, dass der Client ist Mumble erstmal und der Server heißt Murmur. Ja, also für die Linux-Kiste.
Also für Windows heißt der Client, der Server heißt Murmur, das ist richtig, aber für Linux heißt der Mumble-Server. Das ist etwas verwirrend, ja.
Ja, was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, ist, also muss ich den unbedingt auf Linux installieren?
Nein, also du kannst den Server, gibt's auch als Flavor für Windows. Also den kannst du dort drüber installieren. Da kannst du einfach diese Murmur-Exe, die dort auf der Seite ist, wo die Server zur Verfügung stellen, kannst du einfach anklicken, klickerst dich halt durch die GUI einfach durch. Das ist halt selbsterklärend. Ja, und dann hast du auch nicht auch einen Server am Laufen.
Jetzt, du hast gesagt vorher, dass du hast es auf einen relativ kleinen Server installiert. Die PodWG hat da ja einen Riesenserver. Auf was muss ich achten? Also, was ist der Vor- und Nachteil? Muss ich irgendwie sagen, also kann man irgendwie sagen, okay, wenn ich bis zu 10 User haben muss, muss der Server eine gewisse Größe haben, oder? Wie weiß ich, ob mein Server was taugt oder nicht?
Also es gibt auf dieser Mumble-Server-Seite, auf dem SFNet, was auch in den Shownotes drin ist, gibt es im Prinzip Requirements. Aber ja, im Prinzip habe ich festgestellt, spielt eigentlich nicht großmächtig die Rolle, wie stark der Server ist. Also die heutigen Server, die du anmieten kannst, sind eigentlich stark genug, um das zu bewerkstelligen. Also wie der Server, den ich installiert habe, das ist ja im Prinzip nur ein 800 MHz Teil Single Core, uralt, eigentlich so ein, ich würde sagen, so ein Pentium 3 quasi, sowas in der Art. Also die heutigen Rechner sind deutlich schneller. Wichtig ist einfach, dass du eine entsprechende schnelle Upload-Möglichkeit hast und das reicht im Prinzip eine 2 Megabit Leitung, wenn du so 5 bis 10 Leute haben möchtest, die miteinander reden. Das reicht völlig aus.
Ja, hier sind es aber, denke ich mal, bei der PodUnion, oder besser gesagt bei der PodWG, es ist ja so, wir sind jetzt alle unter einem Dach und wenn wir jetzt quasi mal 5, 6 Leute drinnen haben, oder besser gesagt 5 bis 6 Podcaster, dann sind es halt ja schon über die Anzahl der 10 Ports, die du jetzt quasi gesagt hast, flattert da gleich mal ein Server rum, oder?
Also es, wie gesagt, diese kleine Installation ist ja so gedacht, dass du ja, sag mal, mit 5 bis 10 Leuten ohne Probleme podcasten kannst. Also du nimmst halt dann eine Folge auf oder sowas mit den Gästen und mit den Podcastern und die Leitung reicht im Prinzip, Download, Upload im Prinzip, dass der Server das handeln kann. Der schickt so nur die Steuersignale und du nimmst ja dann lokal auf den entsprechenden Clients. Der Server, der schickt nur die Datenpakete hin und her und synchronisiert quasi die Personen zueinander oder schickt die Textnachrichten. Mehr macht er ja nicht. Und wenn ich jetzt so, ich habe das mal beobachtet, 5 Leute, die da entsprechend sich unterhalten auf diesem Server, der Server ist dann ungefähr bei 3% ausgelastet. Also der idelt vor sich hin, der gaint quasi, der macht nichts.
Ja, und wie sieht das jetzt aus mit Sachen Sicherheit? Also muss ich da irgendwas beachten?
Ja, eben, das ist, wie heißt es so schön, out of the box ist halt out of the box. Und da muss man natürlich dann auch schon beachten, dass du erstmal diesen Administrator-User, den musst du erstmal aktivieren und freischalten. Und in der Standardinstallation, wie ich das mir mal angeschaut habe, wird dann ja großmächtig drauf verwiesen. Also die sagen einfach, du hast jetzt halt einfach einen Server und kannst damit rumspielen, aber das sollte man halt schon ändern. Und dafür gibt's halt, also jedenfalls bei der Linux-Variante gibt's so einen Befehl, das nennt sich depkreconfig-mumble-server und dann poppt ab so auf der Kommandozeile ein Feld auf, um das Passwort einzutippen. Und dort kann man dann das Administrator-Passwort definieren. Das sollte man natürlich auch sinnvoll langes Wort eintippen, am besten mit Zahlen, Sonderzeichen und so weiter und sich das auch noch gut merken. Und das ist dann die erste Sicherheitsstufe. Weil man möchte ja natürlich nicht, dass irgendwie x-beliebige Person dann von außen dahin kommt und sagt, jetzt übernehme ich mal diesen Mumble-Server und missbrauche den quasi für meine Sachen. Das ist das, was du ja meintest, oder? Mhm.
Also muss ich da erstmal die Ports auch ändern und so weiter in den Einstellungen und...
Das wäre sinnvoll. Also wie gesagt, man kann natürlich alles out of the box betreiben, aber wenn man halt ein bisschen Security machen möchte, dann ist natürlich das sinnvoll, das zu ändern. Also dieser Mumble-Server, der hat diesen Port 64738, das ist so out of the box, die Installation, und ich empfehle halt, da im Prinzip einen Port oder 2 Ports nach oben zu gehen, also halt dann den 39er oder den 40er Port hinten dran zu hängen, dass halt gewisse Personen, die da halt Böses wollen, dann halt diesen Mumble-Server nicht gleich finden und sagen, ah, da ist ein Mumble-Server, da wissen wir dann, was man machen können, welche Tools man einsetzen können, um den halt dann in die Knie zu zwingen. Und dafür gibt's halt die berühmt-berüchtigte Mumble-Server-INI oder bei Windows halt die Murmur-INI. Was man da einstellen muss, steht auch wieder in den Shownotes. Da muss man einfach nur diesen Port-Eintrag verändern und die Zahl halt hinten von 8 beispielsweise auf 9 setzen. Und dann halt den Server neu starten, die Maschinen neu starten und dann ist das erkannt. Und dann hat man ein Security-Problem weniger.
In den Shownotes steht etwas von diesem Super-User. Ist ein Admin-User der Super-User? Ist das gleiche oder gibt es da einen Unterschied? Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert.
Also der Super-User ist quasi der Administrator. Und dass du überhaupt Super-User wirst, out of the box, musst du Folgendes machen. Du musst dich dann im Prinzip erstmal mit deinen User, den du denkst, darüber ständig online zu sein, also Hans Muster oder wie er auch heißen mag, meldest dich halt einfach auf diesen Server an. Die IP-Adresse des Servers und die Port-Adresse heißt der. Und dann kannst du, wie in der Shownotes beschrieben, kannst du dich auf diesen Server registrieren. Da musst du einfach rechts auf deinen Account klicken im Mumble-Client und sagen registrieren. Und dann weiß dann dieser Mumble-Server, dass du Hans Muster bist mit der Adresse und dann tauschen die Zertifikate aus. Eben Security, dass dann halt auch keiner mithören kann. Und das war's erstmal. Dann bist du auf den Server erstmal ja authentifiziert worden, aber bist nur nicht der Super-User. Und jetzt kommt halt das Schwierige, was irgendwann großmächtig immer erklärt wird. Du musst dich dann abmelden und musst dich dann als Super-User anmelden. Also mit Super-User Groß-Kleinschreibung beachten, dass das S groß und das U groß geschrieben ist. Und gibst dann das Passwort an, was du vorher bei dieser Konfigurationszeile angegeben hast. Und dieses Reconfig-Mumble-Server. Und dann kannst du dich im Prinzip authentifizieren und nimmst dann deinen Hans-Muster, den du auf diesen Server schon angegeben hast, gibst du den quasi in die Gruppe Admin. Und dann bist du quasi der Admin mit Hans-Muster. Und dann kannst du dich wieder abmelden, kannst wieder diesen User rausnehmen und kannst dich quasi mit den Hans-Muster anmelden. Also das ist, ich finde es nicht so toll. Es ist nicht toll.
Ja, ja, aber das gibt es ja auch bei anderen Servern. Also das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor.
Aber du musst es halt nur einmal machen. Und ab dann hast du dann halt den Vorteil, es gibt nämlich für diesen Mumble-Server, hast du halt die Möglichkeit, da gibt's so Frontends, die entweder Kommandozeile in Python oder ICE und wie sie alle heißen, da gibt's so schöne GUIs auf PHP, wo du dann administrieren kannst. Das brauchst du eigentlich gar nicht, weil du kannst dich mit den, wenn du denn den Super-User definiert hast, meldest du dich mit deinem User an und kannst du dann über einen Client den Server administrieren. Und das hat halt auch den weiteren Vorteil, weil wenn du das in der INI einstellst, du kannst alles in der INI machen, musst du, dass diese Werte in der INI aktiv werden, musst du jedes Mal den Server neu starten.
Hm.
Und das ist natürlich blöd. Für gewisse Leute, die jetzt sagen wir mal sagen, okay, die Person, die versucht da ständig den Server zu stören, dann nehme ich den quasi auf die entsprechende Whiteliste oder Exclude-Liste, je nachdem. Dann, wenn ich das machen würde, INI, dann müsste ich jedes Mal dann halt den Server dann neu starten, dass die Person dann rausfliegt. Und das ist blöd.
Ja, vor allem, wenn du den Server nicht so bei dir hast.
Genau, richtig, ja. Weil meistens hast du vielleicht dann noch keinen SSH-Zugang, also bei keine Security-Shell. Und dann hast du halt auch ein Problem. Aber nee, du meldest dich halt einfach mit Mumble-Client an. Und dann kannst du im Hauptverzeichnis von diesem Server, der heißt Root, ist so ein Root-Verzeichnis, also so eine Baumstruktur. Und da kannst du dann draufklicken mit der rechten Maustaste und kannst dann eben dann über Edit kannst du die Gruppen administrieren. Dann kannst du sagen, die Person soll in die Gruppe und kannst dann innerhalb der Gruppe sagen, der darf jetzt reden oder darf Texte schreiben und so weiter und kannst es dann für dich genau spezifizieren.
Das stimmt doch gar nicht. Bei uns steht nicht Root da, bei uns steht dann da Pod.wg.
Eben, dann ist es schon konfiguriert worden. Dann hat es wahrscheinlich jemand schon gemacht.
Jetzt habe ich gerade alles umgestellt.
Ja, da ist ja auch bearbeiten, ist ja auch ausgegraut.
Bei mir nicht. Nee, jetzt wollen wir reiten, nicht in Panik bringen.
Ich habe schon eh genug Ärger mit dem Ding, also langsam jetzt. Mach's ja bloß für euch.
Aha, okay.
Ja, und für, weiß ich nicht, wie viele Podcaster gleich mit, ja, bei denen wir alle angemeldet sind.
Bietet sich hier an, wenn schon mal da ist.
Ja, und das ist im Prinzip jetzt so die erste Stufe, wo du halt dann diesen Server den anderen zur Verfügung stellen kannst. Aber in diesen Stadien bist du dann, hast einen Server installiert, bist Super-User, und jeder auf der ganzen Welt kann deinen Server verwenden. Super Sache, oder?
Was ist, wenn ich das gar nicht möchte, sondern nur für eine bestimmte Gruppe das eben machen möchte?
Aha, du möchtest...
Dann gehst du in die Portwege.
Aha, ja, wieso willst du das? Ist doch schön, wenn du einen eigenen Server hast, dann kann doch jeder den mitbenutzen, ist doch fair.
Wieso fair?
Ja, teilen ist doch in heutzutage, nicht?
Ja, bei Portwege teilen ja, wir die auch.
Vielleicht möchte ich... Ja, aber vielleicht möchte das ja eine Firma so haben.
Ah, okay, das ist natürlich ein guter Ansatz, das stimmt. Also gibt's zwei Möglichkeiten. Also entweder du gehst wieder auf diese bekannte Server-INI oder Mumu-INI, je nachdem, auf welchem Betriebssystem du arbeitest. Und da gibt's eine Set-Variablen, die nennt sich Server-Passwort. Und da kannst du was reinschreiben. Da kannst du sagen, das Passwort ist geheim oder so oder was viel Geheimeres. Und kannst es abspeichern, musst natürlich dran denken, ne? Server-INI, Server neu starten, ne? Sonst wird es nicht aktiviert. Ja, und dann jeder, der sich halt dann anmelden will, inklusive des Admins, der muss dann das Passwort eintippen. Und dann hast du eine Closed User Group.
Wäre dann die zweite Möglichkeit.
Ah, ja, die zweite wäre dann noch feiner. Also du könntest es so sagen, du hast dann einen offenen Mumble-Server. Da kann jeder im Prinzip drauf und kann dann ja eigentlich nicht großmächtig was machen. Du kannst dann die ACL, also die entsprechenden Access-Kontrolllisten, die Zugangskontrolllisten so verändern, dass halt die Gruppe All, also alle, die können dann halt nichts. Die können vielleicht nur schauen beispielsweise, wer online ist oder so, können auch vielleicht gar nichts schreiben. Das kannst du ja so definieren. Und dann mit einem speziellen Eintrag, Shownotes, kann man das nachlesen, kannst du es halt so machen, dass dann halt neue User sich erstmal registrieren müssen über den rechten Mausbutton und die können dann in eine andere Gruppe, sagen wir mal, Teammitglieder oder sowas, verschoben werden. Und die haben halt dann Berechtigung halt, dass sie dann reden dürfen, chatten dürfen, je nachdem, was man halt einstellt. Das wäre dann die andere Möglichkeit. Ja, und dann ist eigentlich der Server, wenn man es so sieht, eigentlich schon fertig installiert. Eigentlich recht einfach. Bei Windows ist es genauso. Bloß, dass man da halt die Exe mal starten muss und dann halt die anderen Einstellungen analog wie bei Linux halt auch durchführen muss.
Ja, das klingt jetzt alles nicht wahnsinnig kompliziert. Also Raiden, dein Server wird wahrscheinlich in nächster Zeit leer sein.
Also nicht nur, dass ich zu doof bin, das zu machen, ne? Ich muss sagen, das ist mir auch einfach zu umständlich, wenn es doch zur Verfügung
steht. Ich wollte gerade sagen, wenn es denn schon mal da ist, dann, ne?
Eben, du musst es nicht machen. Also ich habe mir halt einen Spaß dran gemacht, weil ich habe von verschiedensten Leuten, habe ich immer gehört, boah, das ist so kompliziert, einen Mumble-Server zu installieren und da blickt ja kein Mensch durch und keine Ahnung und so weiter. Und dachte ich, okay, also ich habe jetzt hier diesen einen Rechner, der steht jetzt irgendwie da und ja, dreht Däumchen und dachte ich, probiere das mal aus. Und ich habe jetzt den Server, wie lange habe ich dafür gebraucht? Mit Internetrecherche, also ich habe es vorher noch nie gemacht, habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Dann lief der Server, also natürlich mit vorher installierten Ubuntu-Server-Installationen, das ist abgerechnet. Aber muss sagen, also für mich war es einfach.
Bist ja auch ein Nerd.
Ja, also deswegen weiß nicht, wie es dann mit dem Teamspeak ausschaut, aber ich denke mal, da kann dann Raiden bestimmt dann nächstes Mal dazu was sagen, oder?
Ja, ich denke, da mal auch eine eigene Teamspeak-Folge und dann mal das eine oder andere dann auch erklären oder auch gegenüberstellen und.
Genau, spannend.
Apropos Installation, da gab es ja jetzt irgendwie so eine neue Version. Ist die schon Alpha oder Beta oder überhaupt 1.2.5 mit einem neuen Codec?
Ah, gibt schon eine neue. Also die aktuelle ist ja die 1.2.4. Mit diesem Opus-Codec. Und die neue ist ja, glaube ich, die mit dem Opus-Codec 1.1, oder? So viel ich gesehen habe. Also die soll irgendwie stabiler sein, um besser abwärtskompatibel zu diesem Zelt-Codec. Aber da hast du bestimmt mehr dazu sagen als ich, denke ich mal, oder?
Was, 1.2.4 ist die aktuelle, oder was hast du jetzt gesagt?
Also die aktuelle müsste die 1.2.4 sein, also 1.2.4.
Also ich dachte, die 1.2.5 wäre die neueste.
Ah, dann ist sie aber ganz neu.
Dann müssen wir mal den Chef von der PodWG fragen, wieso, dass wir hier noch bei 1.2.3 sind. Machen wir, wenn wir mal Zeit haben, ja.
Der auffindbar ist, ja.
Ja, aber eben, du hast jetzt quasi jetzt schon mal angesprochen, die ganze Aktion mit dem Server, aber wie sieht denn das jetzt überhaupt mit dem Client aus? Also sprich, diesen lustigen Programm, womit ich da mit euch quasi sprechen kann. Woher bekomme ich das? Und ist das überall gleich? Ist das für alle vorhanden zu haben? Oder wie sieht denn das überhaupt aus?
Was kostet es?
Ja, die kosten immer. Alle wollen immer wissen, was das kostet. Hi. Ja, also Mumble, ja, gibt's eigentlich, kann man sagen, gigantischerweise für jedes Betriebssystem. Also ich hätte es nicht gedacht. Das gibt's irgendwie für iOS, für OS X, für Windows, für Linux, für Android, also
für Blueberry?
Für Blueberry, also du meinst Blackberry, meinst du? ja. Es gibt einen Android-Port, der läuft sogar auf dem Playbook, aber ich muss sagen, ich habe ihn nur nicht zum Laufen gekriegt. Der stürzt bei mir immer ständig ab. Also, wenn sich jemand bereit erklärt, fände ich das toll, einfach mal diesen Sourcen von Mumble auf BlackBerry 10 zu kompilieren, dürfte ja eigentlich kein großes Hexenwerk sein. Dann hätte nämlich die Gemeinschaft auch Mumble unter BlackBerry 10. Fände ich cool.
Aber wenn du sagst, das dürfte kein Hexenwerk sein, warum machst du es dann
nicht? Bis jetzt keine Zeit dazu gehabt. Und da ich im Prinzip ja immer auf dem Linux-Rechner podcaste, also ich bin jetzt so on the go wie Rico, der jetzt unbedingt mit seinem Smartphone da Teamspeak und so aktiv sein. Also ist für mich jetzt kein Need. Vielleicht haben andere dafür irgendwie ja den Need. Wer weiß. Ja, ansonsten du kannst es downloaden, eben auf auch der mumblesourcewatch.net Seite, wie in den Shownotes definiert. Also da sind auch die gleichen Angaben wie beim Server, kann man sich auch die neueste Version downloaden. Und ja, beim Windows installiert man die halt einfach ganz normal über die Exe, Setup-Routine, kommt wahrscheinlich hier so Wise-Installer. Und bei Linux ist es eigentlich out of the box bei der Repositories von den Ubuntu oder sowas dabei. Beachten muss man da nicht der Hinsicht, dass bei der neuen Ubuntu-Version immer noch die 1.2.3 dabei ist. Also die haben es noch nicht geschafft, auf die neueste umzustellen. Da muss man dann halt von Hand das installieren wieder. Repository wie beim Server hinzufügen und dann halt einfach statt Mumble-Server halt nur Mumble installieren. Der Rest ist der gleiche. Ja.
Okay.
Ja, und wenn man das geschafft hat, dann würde ich sagen, startet man das Teil. Man hat nichts ausgegeben, eben gesagt, Open Source, gratis, kostet nichts. Und dann kriegt man gleich diesen ominösen Audio-Wizard um die Ohren geworfen. Und dann habe ich immer die Panik geschoben. Was muss man denn da tun? Was nimmt MC, da kennst du dich, glaube ich, besser aus als ich.
Ich kenne mich besser aus damit. Also der Audio-Wizard, der stellt dann ja nur irgendwelche komischen Fragen.
Ja.
Erstmal klick hier, klick da, stell ein, lalala.
Genau, und dann wird's teuer.
Und dann kommen die In-App-Käufe.
Ja.
Ja. Wo muss der Haken noch sein?
Also ich habe jetzt bestimmt 20 verschiedene Clients mal diesen Wizard durchlaufen lassen. Wenn du so eine Standardkiste hast, ist das eigentlich ein No-Brainer, wenn man so schön sagt. Also wenn du ein externes Mikro hast, irgendwie per USB angeschlossen oder per Cinch oder sowas, je nachdem, oder Klinke, dann ist das keine große Sache. Kopfhörer, und dann kannst du das relativ gut einstellen. Sobald du aber irgendwie ganz eigenartige oder Studio-Equipment hast oder sowas, dann wird's schwierig.
Ja, das liegt erstmal an dem Wizard, der macht ja nur seinen Standard-Quark durch. Da kannst du nochmal so ein bisschen dran rumdrehen und so weiter. Und dann klickst du auf OK und entweder funktioniert's oder es funktioniert eben halt nicht. Was vielleicht ganz wichtig ist zu sagen, Mumble funktioniert unter anderem bei unterschiedlichen Treibermodellen nämlich nicht. Weil je höher eben das Studio-Equipment, wie du schon gesagt hast, ist, umso mehr muss das eben funktional mit dem Computer sprechen und braucht eben daher auch unterschiedliche Treibermodelle. Eins der bekannteren Treibermodelle ist unter anderem das ASIO. Das bedeutet, Geräte, die unter anderem diese Treiber benutzen, können leider nicht mit Mumble kommunizieren. Unter anderem gibt es auch Probleme, diese Daten miteinander auszutauschen, weil dieses Mumble eben nicht fähig ist, die einzelnen Eingangskanäle hinterher zu finden, also vom Gerät generell. Und da hat man eben generell auch wirklich große Schwierigkeiten, wenn man jetzt höheres Equipment hat, das überhaupt zum Laufen zu bringen, weil Mumble erkennt das Gerät erstmal schon mal gar nicht und gibt also, wenn du mehr Kanalgeräte hast zum Beispiel, dann wird es auch schwierig. Also alles, was du ab einem Kanal quasi hast, also wenn du mehr Kanal-Audio-Interface hast, dann werden die nicht einzeln auslesbar gemacht in Mumble und man kann immer nur den Kanal 1 in Mono abgreifen. Das sollte man vielleicht auch unbedingt mal wissen.
Ja, und wenn du jetzt diese Einstellungen machst, da gibt's ja immer diese komischen Einstellungsmöglichkeiten, also diese Sprachaktivierung kontinuierlich und dann irgendwie dieses Push-to-Talk. Also was empfiehlst du denn? Was ist denn da so sinnvoll? Oder muss man das von Fall zu Fall entscheiden, wie gut oder schlecht dann seine Hardware ist?
Also ich würde erstmal sagen, generell wäre die Sprachaktivierung sicherlich das Beste. Wenn man jetzt erstmal gar nichts weiß, ist das, denke ich mal, das Sinnvollere. Dann gibt es noch die Push-to-Talk-Möglichkeit. Das heißt, man kann der Maus, besser gesagt, genauso wie einer Tastatur, einer bestimmten Zahl oder eine Ziffer oder was weiß der Geier nicht wie, eine Taste zuweisen. Und jedes Mal, wenn man diese Taste drückt, ist quasi das Senden der Audioinformation. Sprich, wenn ich ins Mikrofon reinquatsche und drücke die Taste nicht, dann wird auch nicht gesendet.
Ja, da habe ich ja eigentlich kein Problem mit. Nur das Problem, was ich habe, ich bin Amateurfunker, ja. Das mit dieser PTT finde ich eigentlich, also Push-to-Talk finde ich eigentlich klasse, ne? Ja, ich finde das so toll, nur dann ist mit Maus und Surfen will ich ja sowieso nicht, aber beispielsweise hier im Dokument hin und her, während dass ich spreche, ist nicht möglich, weil irgendwie die Taste immer im Weg ist, sage ich mal. Wenn ich die drücke, spreche und jetzt irgendwas mit der Maus machen will, dann wird's halt eben schwierig. Das finde ich blöd bei den Push-to-Talk.
Das kannst du ja umstellen. Also ich hab's auf der Control-Taste. Brauchst du die während dem Schreiben?
Ja, aber die Maus reagiert dann irgendwie anders. Wenn ich was klicken will oder so und ich die Kontrolltaste gedrückt halte, ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo gab's da welche. Gibt's Sachen, die, wo sich das behakt, ja?
Du könntest dir ja auch ein USB-Interface bauen, was du dann einen Trittschalter auf dem Boden und so.
Ja, ist nicht so schwierig.
Aber dann als Schlagzeuger, dann wirst du auch bloß drauf rumwippen, das ist dann auch nix.
Wir haben einen ganz neuen Beat, wenn Bob da ist.
Du sprichst dann im Takt. Jetzt geht's gut. Also du meinst, Sprachaktivierung wäre die bessere Wahl.
Kommt natürlich drauf an. Also je nachdem, wie weit du eben senden möchtest, gibt es auch noch die kontinuierliche Möglichkeit. Das heißt, du sendest die ganze Zeit. Das ist natürlich nicht wirklich gerade die günstigste Variante, weil man eben einfach wissen muss, dass im normalen Raum, also unser Gehör, sprich unser Gehirn, filtert einfach automatisch Hintergrundsound, also bestimmte Frequenzen, Rauschen nimmt das nicht ganz so sehr wahr. Das filtert einfach unser Gehirn. Also eigentlich schon eine Meisterleistung. Und aber alles, was ich eben mit Technik eben aufnehme, da ist natürlich dieses Rauschen drin. Und je lauter ich das Ganze natürlich mache, also am Eingangskanal, umso mehr bekomme ich natürlich auch das Rauschen herein. Und was weiß ich, wenn jetzt jemand nicht so vor dem Mikrofon sitzt, genau, und umherwackelt, irgendwas knallt, irgendwie diese ganzen Erschütterungen, die werden dann alle weitergegeben. Und das ist natürlich für den, der das vielleicht, ja weiß ich nicht, mit einem Headset betreibt, eben nicht gerade so dolle, weil dann knallt's und kracht's und alles Mögliche passiert dann. Und deshalb ist so eine Sprachaktivierung natürlich die meines Erachtens bessere Variante.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei der kontinuierlichen Variante auch Ressourcen unnötig benutzt werden, die sonst frei sind.
Ja klar,
sind,
weil oder? Natürlich die Platte muss natürlich immer wieder speichern, was nicht sonst der Fall ist, und du hast einfach viel größere Datenmengen.
Ist halt das Buffering dann, was du knallst halt alles zu. Aber wie gesagt, kommt halt auch ein Stück weit auf deinen Computer an. Wie schnell kann denn der diese ganze Taktizierung umwandeln und verarbeiten und nach draußen schicken? Dann kommt es natürlich auch auf deine Leitung an, die du hast. Ne? Also wenn du nur so ein bisschen Tralala hast, dann muss man halt ein bisschen dran rumfriemeln. Und das weiß ich, meines Erachtens ist doch Mumble da sehr viel besser geeignet, diese Sachen nochmal per Hand einzustellen, als über Teamspeak, oder Ryan?
Gut, man kann schon solche Sachen auch im Teamspeak einstellen, aber ich habe mich jetzt gerade mit diesem kontinuierlichen nicht wirklich so befasst. Ich denke eigentlich immer, dass dieses Kontinuierliche dafür gedacht ist, wenn ich jetzt, oder das schimpft sich beim Teamspeak, glaube ich, Dauersenden dann, wenn man mal schnell irgendwie was übertragen möchte, sei es läuft jetzt irgendwie, jetzt mal blöd gesagt, eine Musik im Radio oder so, oder irgendwie ein netter Bericht, wo man seinen Mithörern mal schnell kundtun möchte, dass man dann praktisch alles, also rüber streamen kann, weil in der Regel haben wir ja eben,
lass das nur keinen hören.
Ja, die Sprachaktivierung. Und wenn dann natürlich der Radiosprecher dann etwas leiser wird, warum auch immer, oder wenn die Übertragung gerade schlecht ist, dann würde er praktisch abgehakt drüber kommen und durch das Kontinuierliche halt einfach dieses Dauersenden, und da wird dann alles übertragen. Also das ist so mein Empfinden, wie ich das verstehen kann, was das so ist.
Was noch spannend ist, was ich noch gelesen habe beim Mumble-Server und bei den Einstellungen, ist so, dass du eine Priorisierung machen kannst. Das ist vielleicht für gewisse Podcaster noch interessant. Also du kannst sagen, Du lässt im Hintergrund so Atmo laufen, also irgendwie atmosphärische Sounds, weil sie sich jetzt irgendwo in der Stelle befinden, beispielsweise am Strand, und geben dann der Soundquelle, der Atmo, niedrige Priorität. Die läuft trotzdem weiter und alle Sprecher haben Prio 1. Und das heißt, sobald jemand spricht, geht automatisch die Atmo nach hinten und fadet langsam aus. Und das ist natürlich sehr praktisch, weil das automatisch passiert.
Also du meinst halt so ein Ducking-System.
Ja, genau. Und das kann man mit der rechten Maustaste als Admin draufklicken, kann einfach sagen, die Spur oder eben dieser Channel oder sowas hat jetzt diese Priorität und somit kann man auch mit Prioritäten dynamisch spielen. Aber was ich noch zu dieser Qualität sagen muss, was ich noch faszinierend fand, ich habe angefangen, wie ich gepodcastet habe, habe ich angefangen mit so einem alten Netbook. Das war so mein Aufzeichnemedium, wo ich dann auch im Internet verbunden war. So ein altes SingStar-Mikrofon, das war so meine Anfangszeit. Und als Connectivity ins Internet war Wi-Fi. Und da habe ich festgestellt, wenn du umstellst von Wi-Fi auf Ethernet, hast du nochmal deutlich bessere Qualität, dass du diese Aussetzer, die du hattest, die waren dann plötzlich weg. Also was wie das bei anderen Podcastern ausschaut, versucht mal, wenn es so weit wie es geht, direkt vom Router das Ethernet abzugreifen. Dadurch gewinnt ihr nochmal deutlich an Qualität.
Ja, aber wollt ihr nicht noch etwas sagen oder irgendwie erklären oder könnt ihr das erklären mit den ganzen Einstellungen beim Mumble?
Also du meinst?
Ich bin da immer wieder verwirrt. Gibt's da keine Tipps?
Ja, also es ist schwierig. Das ist ja ein visueller Wizard eigentlich, der ja dich da durchjagt. Also es gibt da ein, zwei nette YouTube-Videos, die dir genau zeigen, wie das funktioniert, weil da gibt's ja diesen roten, gelben und den grünen Bereich. Und denke ich mal, das MC kann dir noch was genauer dazu sagen.
Kommt drauf
an. Wie man das einstellen muss. Was muss ich denn da genau einstellen? Also wenn ich rede, pegelt ja meine Stimme zwischen roten, gelben und den grünen Bereich. Und was muss ich jetzt da mit dem Pegel machen? Ich keine Ahnung. Also weißt du das?
Na, also erstmal muss man vielleicht das Ganze so ein bisschen unterteilen, nämlich das, was auch in dem Gerät selber quasi oder besser gesagt in der Software auch gemacht wird, nämlich die Sprachaktivierung. Wenn wir jetzt quasi sagen, wir möchten die Sprachaktivierung eben nutzen, dann bedeutet das im Wesentlichen, dass wenn ich nicht spreche, wie jetzt, dann ist es quasi, dann fährt das Ganze auf Null herunter. Und wie ich ja vorhin schon mal angesprochen habe, einen direkten Nullpegel gibt es in unserem normalen Umfeld erstmal nicht, weil überall haben wir ein natürliches Rauschen drin. Und das nehmen wir natürlich auch auf und das wird natürlich auch gesendet. Das möchte man natürlich nicht haben, weil wenn man sich jetzt vorstellt, drei Leute sprechen miteinander, dann ist es quasi so ähnlich, als hätten wir die Kontinuität angeschaltet. Das heißt, wir senden kontinuierlich. Was also auch bedeutet, dass das Hintergrundrauschen, also Frequenzen und Wellen addieren sich immer und demzufolge, wenn wir drei jetzt hier da sitzen, addieren sich quasi für mich zwei Personen. Und das heißt also, das Rauschen wird dementsprechend lauter und ich höre die Person nicht mehr richtig.
Du meinst, der Podcast würde dann heißen, wir rauschen gemeinsam?
Ja, das wäre eine tolle Alternative, außer man nutzt eben die Sprachaktivierung. Und die soll so ein kleiner Nachbau quasi eines Noise Gating machen. Also es soll dann, wenn ich nicht spreche, soll das Ganze auf den Nullpegel reduziert werden und dort wird also der Bereich komplett abgeschnitten.
Das heißt also, wenn jetzt im Hintergrund irgendwas umfällt, würde das gar nicht aufgezeichnet, weil das Noise Gate abschneidet?
So gesehen ja. Also es ist nur so ein Nachbau erstmal. Von der Software her gesehen. Und was man dazu benutzt, ist erstmal eine Stimmenhaltung. Die heißt auch so, Stimme halten. Das ist eine rein akustische Geschichte. Das heißt, wenn ich einmal Luft hole, dann spreche ich so lange aus, bis ich keine Luft mehr habe. Dann unterbreche ich den Satz, hole nochmal neue Luft und spreche wieder weiter. Demzufolge wird natürlich diese ganze Geschichte also wenn ich nicht spreche, wird ja abgesendet, also wird auf den Nullpegel quasi zurückgeschaltet. Und das Problem, was wir natürlich haben, wenn wir einatmen, dann aussprechen, dann wird die Energie langsamer, also wird weniger. Irgendwie muss ja das System funktionieren und muss feststellen, dass wenn ich ins Mikrofon spreche, dann soll es senden. Alle anderen Frequenzen, das heißt das Rauschen, das soll nicht gesendet werden.
Mhm.
Damit das Ganze funktioniert, muss man erstmal feststellen, ja, wie lange spreche ich denn in einem Mikrofon? Also welches Signal?
Das kannst du mit diesem Wizard machen.
Naja, man kann das ja selber nochmal einstellen. Das heißt, man kann jetzt einmal diesen Wizard durchspielen und dann gibt's eben nochmal eine Möglichkeit in den Einstellungen, das umzubasteln, dass man nochmal direkt auf die Seite kommt und diese einzelnen Bereiche nochmal selber einstellen kann. Also separat.
Mhm.
Eigentlich auch nur das, was der Wizard am Anfang durchspielt.
Aber halt dann feiner quasi.
Man kann dann selber dann nochmal genau alle Bereiche dann nochmal so ein bisschen durchgehen. Ja, also das ist erstmal die Stimmhalteaktion. Das heißt, das Signal muss erstmal wissen, wie lange sollte das Signal gehalten werden. Das heißt, wie lange soll denn gesendet werden. Und dazu kann man jetzt mehrere Bereiche nutzen.
Du meinst Stille bis Sprache über.
Mhm. Genau, also die Übertragung, darum geht's nochmal. Entweder kann ich das über Amplitude versenden oder über Signal zu rauschen. Das bedeutet also, die Signale werden dann dynamisch erfasst bei Signal zu rauschen und werden dann versucht, den Pegel nochmal so ein bisschen zu untersuchen, was ich generell abraten würde, weil da ist zu viel Dynamik drin und meistens funktioniert es nicht richtig. Und wenn man einen Podcast aufnehmen will und alles kommt angehackt rüber, das macht ja keinen Sinn. Deshalb nutzt man da meines Erachtens am besten die Amplitude, was also bedeutet, der höchste Ausschlag ist nämlich der, den, wenn ich ins Mikrofon spreche. Und der niedrigste Ausschlag ist dann das Hintergrundrauschen. Wenn ich die Stimme halten wähle, dann muss ich also festlegen, wie lange soll denn, wenn ich diese hohe Amplitude herausgebe, also ein Signal ankommt, wie lange soll denn das Signal gegeben sein? Weil ich beim Sprechen, wie gesagt, werde ich ja leiser. Und wenn dann Automatik dazu kommt, dann würde er mir ja quasi die Enden wegschneiden. Und das wird mit Stimme halten erstmal eingestellt. Das heißt, wie lange Zeit habe ich, bis das Signal automatisch abbricht, bis es automatisch herunterfadet ins Null.
Und auf was stellt man das, wenn man so, jetzt sage ich mal, Standard spricht?
Ja, ich denke, Standard ist so, ja.
Gibt's ja nicht, oder? Kein Standard, oder? Also jeder spricht ja anders, oder?
Naja, also wenn du das jetzt installiert hast, gibt's natürlich einen Grundstandard, der ist meistens so bei 50 Sekunden oder sowas. Das musst du halt wirklich generell selber erstmal sehen, weil der Raum, in dem du sitzt, gibt einen ganz anderen Hallwiderstand zurück. Die ganzen Reflexionen kommen noch mit dazu. Und ich persönlich denke, es ist ganz gut, aber man kann es auch nicht wirklich sagen. So 10 bis 30 Sekunden, manchmal ist das schon viel zu niedrig, dann kann man ruhig ein bisschen raufgehen. Also es gibt da keinen wirklichen, ja, wie du schon sagst, man kann es jetzt nicht runterbrechen auf, du musst das so machen oder so.
Ja, bei 0,5 Sekunden oder 50, was sind das da, Millisekunden? Oder wie auch immer, diese 0,5 Sekunden, das ist als Standard erstmal zum Probieren gut.
Ja.
Stimme halten,
ach so,
steht
ja.
Bei 0,50 genau. Sekunden.
Mhm.
Also ich denke, das ist eine halbe Sekunde, genau. Hält das und dann fällt er ab.
Genau.
Also musst du halt rumprobieren. Also über die normale Sekundenanzahl würde ich auf jeden Fall nicht gehen. Weil das ist dann wirklich Quark.
Klar. Ja, nee, ich komme ja so auch klar. Ich wollte nichts verstellen, nur dass ich es verstanden habe. Halt.
Zum Schluss verstehen wir dich gar nicht mehr.
Tragisch.
Ja, das war nicht gut. Ja, und sonst, wenn du das da alles eingestellt hast, gibt's da irgendwie noch irgendwelche Werte, so Kompression wegen Qualität, die so über die Leitung geht, Audiopakete und so? Gibt's da noch was zu beachten, MC?
Naja, ist halt wirklich schwierig zu sagen. Je nachdem, was für eine Leitung du hast, muss man halt wirklich ausprobieren. Da gibt's so ein paar kleinere Faustformeln, kann man sagen. Also je höher die Qualität sein soll, umso stärker wird natürlich auch die Zeit quasi, die es braucht, um die Pakete wegzuschicken. Sprich, Latenz erhöht sich damit. Das ist natürlich immer schlecht. Das heißt, je höher die Latenz ist, umso länger dauert es, bis das Signal von meinem Kollegen, der eben gerade ins Mikrofon gesprochen hat, zu mir ankommt. Das kann man sich vielleicht mal so vorstellen. Die meisten haben das vielleicht auch. Sie sprechen in einem Mikrofon und hören sich sofort selber. Das heißt, ein Direct Monitoring. Und wenn man da jetzt an der Latenz umherspielt, oder besser gesagt, wenn man eine DAW hat und man hat das nicht richtig eingestellt oder überhaupt gar nichts eingestellt, dann kann es eben sein, dass die Latenz überirdisch hoch ist und alles, kann man so sagen, was unter 10 Millisekunden ist, ist wirklich dufte. Alles, was höher ist, ist wirklich sehr schwer. Also wenn du ins Mikrofon sprichst und hörst dich selber und das zeitversetzt, dann kann man sich vorstellen, ist das Sprechen sehr, sehr kompliziert. Und im Mumble ist das eben ähnlich so. Das heißt, wenn das Paket zu lange dauert, dann spricht man sich ineinander hinein im Gespräch und man hat so ein sehr merkwürdiges Arbeiten da drinne.
Es ist so wie früher bei den guten alten Fernsehsender, wenn sie dann Satellitenverbindungen aufgebaut haben und der andere dann irgendwelche der Interviewpartner was gefragt hat und es kam irgendwie 3 Sekunden später erst an oder so.
Genau, das ist, genau so ist das eben auch. Es ist halt eine Zeitverzögerung. Und man kann eben auch sagen, je niedriger eben die Pakete sind, die da durch die Kante geschossen werden, umso kleiner die ist natürlich auch die Zeitverzögerung. Was natürlich, wenn man sich das mal anschaut und mal so ein bisschen dran rumdreht oder so, dann kriegt man wahrscheinlich dann bei der Qualität wird das da meistens noch rot. Das heißt also, hier hat man so hohen Versatz, das kann die Technik gar nicht leisten, weil der Server das gar nicht wiedergeben kann, weil das deine Leitung gar nicht wiedergeben kann. Hier muss man halt wirklich rumprobieren. Also wichtig ist, die Audiopakete sollten so niedrig sein wie nur möglich und die Qualität sollte so hoch sein wie möglich. Und dann wird man eben wirklich feststellen, das funktioniert nicht so ganz. Also man muss da ein bisschen dran rumpegeln und einfach mal dem Partner gegenüber fragen, knackt das zum Beispiel? Weil wenn da was falsch ist, dann fängt meistens der Kollege an zu knacken, weil die Sample Rate einfach zu hoch ist. Das muss man eben.
Okay.
Und da gibt es auch keinen Standardwert, dass man sagt jetzt, oh, 10 Millisekunden sollte ich bei Audio pro Paket nicht überschreiten oder irgendwie sowas?
Yes. Die Werte gibt's ja, also es ist ja von Fall zu Fall verschieden, aber die Standardwerte, die gibt's irgendwie. Das ist Audio pro Paket sind irgendwie 10 bis 20 Millisekunden. Das ist so der Standardwert.
Ja, der steht bei mir bei 10. Mhm. Das ist also in Ordnung.
Alles, was du jetzt quasi an der Qualität noch machst, je höher natürlich du das Ganze stellst an den Kilobit pro Sekunde, umso besser wird's natürlich. Ne? Aber das Problem ist eben, ja, das kannst du meistens gar nicht leisten. Deshalb hat sich das so ein bisschen eingepegelt, je nach Codec, der verwendet wird, eben ob du Opus oder Celt hast, ist 40 bis 50 Kilobits pro Sekunde. Irgendwie in den Bereichen machst du eigentlich nichts falsch. Ob du dann natürlich noch auf die Zähne kommst, ist fraglich.
Du hörst es ja, du kannst ja ein paar Probeaufnahmen machen und dich dann im Prinzip mit Mumble sauber verbinden und nimmst du dann mal entweder deine Spur auf oder mit mehreren Leuten, dann wirst du schnell feststellen, wo es Probleme gibt. Also das ist, ich denke mal, am Anfang ist es irgendwie so ein Blindflug. Also da muss man einfach mal reinspringen ins kalte Wasser und einfach mal eins werden mit den Einstellungen sozusagen.
Ja, auch gar keinen Standardwert irgendwie rausgeben, weil jedes Mikrofon ist ja auch anders, wo man benutzt, ne? Und ja. Mal selber ein wenig rumexperimentieren.
Und auch wie schnell der Rechner und die Leitung halt ist, ne?
Ja, ist halt noch eine Wandlungsfrage, weil wenn du halt ein USB-Gerät hast, dann kannst du halt nicht davon ausgehen, dass da jetzt ein riesengroßer Dollar-Wandler drin ist. Demzufolge kosten die USB-Geräte natürlich oder die USB-Mikrofone natürlich dementsprechend weniger Geld, weil die Wandlung halt nicht so dufte ist. Weil das ja muss ja alles irgendwie in das Mikrofon da reingerammelt werden, ne? USB macht sowieso meistens ein bisschen einen Schaden, sage ich mal. Da braucht sowieso immer mal ein bisschen mehr Zeit, als wie wenn man jetzt irgendwie noch so ein Audio-Interface dazwischen klemmen hat. Da geht das meistens sehr viel flüssiger.
Das sind dann schon so Profi-Tipps und Experteneinstellungen, oder?
Naja, also.
Ja, ich podcaste jetzt auch schon ein bisschen und wie gesagt, also so mit Mischpult und so, wie es manche machen, also. Soweit bin ich noch nie.
Komm nochmal drauf.
Bin erst mal mit meinem USB Mikrofon.
Kommt ja auch immer drauf an, was du halt machen möchtest, sag ich mal, und wie viele Leute du machen möchtest oder ob du jetzt direkt natürlich über Mumble aufnehmen möchtest. Ich kenne einige Leute, die haben sich jetzt zum Beispiel hingesetzt und sitzen in einem und denselben Raum und haben nichts anderes und übernehmen halt oder nehmen da halt Mumble dazu, wo ich mir halt ein bisschen so eine Platte fasse, aber manchmal fällt den Leuten da halt auch nichts anderes ein und dann stehen sie halt da und schreien laut und sagen, wir hören uns selber mittendrin und das macht ja überhaupt gar keinen Spaß wegen Rückkopplung und etc. Ich generell würde sowieso jeden Podcaster, der anfängt, absolut abraten, einen Mixer zu nutzen, wenn er das vorher noch nicht gemacht hat, weil die meisten sind halt einfach gar nicht wirklich in der Lage, den Mixer wirklich einzustellen, weil sie das Hintergrundwissen nicht haben.
Also am besten klein anfangen und dann sich langsam nach oben lesen.
Genau.
Können wir denn vielleicht mal was auch zur Stabilität des Clients sagen?
Naja,
Zum Beispiel, ich hatte jetzt zum Beispiel gerade wieder einen Abbruch.
Ich habe öfters mal einen Abbruch. Ich muss allerdings halt auch sagen, bei mir ist es ein bisschen schwierig, weil ich eben die unterschiedlichen Geräte auch da hier rumstehen habe und damit halt doch gut fahre, sag ich mal, wenn ich ein einfaches Gorgias M-Audio oder was weiß der Geier nicht wie, so ein billiges Schnippi-Ding Audio-Interface dazwischen klemme als die große Software, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, mit den ASIO-Treibern etc. pp. Da vergurgelt sich's immer. Ich muss halt persönlich sagen, TeamSpeak, also das hat mir vorerst mal schon mein Gerät durchgewamst, weil da Fehler kam. Ich finde persönlich TeamSpeak absolut unakzeptabel, meines Erachtens, zum Aufnehmen, weil das kotzt mir ständig ab. Und ich selber muss sagen, bei Mumble geht's eigentlich. Geht auch, aber...
Jetzt bin ich genau andersrum, wo ich sage, also TeamSpeak ist mir wirklich mal seltenst abgestürzt, also ohne Witz, also vielleicht ein, zwei Mal in der Live-Produktion, wenn überhaupt, und ansonsten läuft es. Und im Mumble, da ist mir auch aufgefallen, dass es, ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es auch da dran. Ich hatte ja eine Zeit lang, wie wir hier aufgenommen haben, immer mit dem Windows-PC. Ich hatte den Windows-Client drauf und ich bilde mir ein, der ist nicht so oft abgekackt wie der Mac-Client hier jetzt eben.
Naja, also ich habe es ja auch auf dem Mac und bei mir ist Mumble noch nicht ein einziges Mal abgekackt. Das ist immer gut gelaufen.
Ja, also bei mir auch. Ich arbeite jetzt seit 6 Jahren mit Mumble, bin da durch sämtliche Versionen durch, auf Mac, auf Linux und auf Windows. Und mir ist das Ding wirklich noch nie abgestürzt.
Also ich habe jetzt Mumble, kenne ich nur auf der Client-Version unter Linux. Vom laufenden Betrieb auch noch nie abgestürzt, nur beim Starten gibt's mal bei mir einfach mal Probleme, wenn ich aus Versehen mein externes Device, was die Soundkarte in den Einstellungen drin stehen hat, nicht da ist, dann sagt einfach Mumble, das war's. Dann startet's einfach nicht. Aber das ist einfach, weil es auf was wartet, was gar nicht existiert. Was ja auch logisch ist eigentlich. Und da muss man es halt dann irgendwie abschießen. Aber ansonsten muss ich sagen, Mumble unter Linux, super stabil.
Das Einzige, was mir mal passiert ist, ist das, was Martin auch dauernd passiert, ist, wenn wir aufnehmen im Mumble, dass das am Anfang problemlos funktioniert und plötzlich findet der Rechner, ich habe keine Festplatte mehr, aus dem Grund heraus, weil die Aufnahme über 1 Giga groß ist. Also das explodiert irgendwo. Und mit der Aufnahme kannst du auch nichts mehr anfangen. Und das hatte ich auch mal zwischendrin. Dann habe ich mal ein Update gemacht auf den neuen Client. Und seither habe ich es wieder nicht. Und Martin hat das dauernd. Das ist das einzige Problem, was ich mir auch nicht erklären kann, woher das kommt.
Was natürlich bei Martin sein kann, echt, so viel ich weiß, hat er auf Aufnahmeplatten sehr große, so große Discs. Also wenn du natürlich auf eine Terabyte-Platte aufnimmst, dann kann es vielleicht schon sein, dass er da irgendwie ein Problem hat. Dass da irgendwie das System durcheinander kommt, weil er das irgendwie nicht erwartet oder so. Also ist zwar komisch, aber...
Ich habe auch eine Teraplatte drin, aber kein Problem.
Ist ein Buffering-Problem, würde ich mal meinen. Also ich habe das öfter mal getestet, weil, wie du schon gesagt hast, Rico, bei mir war es jetzt so, ich habe jetzt eine komplette Folge eben aufgenommen und dann war halt am Ende nichts drin und es war komplett egal, ob ich jetzt eine Minute aufgenommen habe oder 10 Minuten. Ich habe aufgenommen und die Dateien wurden auch erstellt, da war aber nichts drin, die war halt, ja. Das war wirklich ein reines Buffering-Problem. Also einfach, ich habe da nicht geguckt gehabt, ich habe es einfach installiert und habe es nicht eingestellt. Und nachdem ich das dann eingestellt habe, nochmal neu gestartet, dann ging's. Scheint da, ja, ein bisschen unstabil zu sein.
Wo stellst du denn das ein?
Ja, die Buffer, das sind halt wirklich die Einstellungen, die ich vorhin gesagt habe, die Qualität und die Pakete pro Sekunde.
Ah, das, okay.
Also was wir ja mittlerweile jetzt immer mal mittendrin hören, bei Thorsten ist es ja so, der knackt. Ja, der knackt immer, wenn er anfängt und wenn er aufhört. Das heißt, hier ist ein reines Buffering-Problem, das durch die Qualität und das Paket pro Sekunde. Also am besten da nochmal nachgucken, weil Knacken ist ganz böse. Und das wird hauptsächlich durch die Einstellung verursacht.
Also soll ich dann nochmal über die Bücher, meinst du?
Genau.
Gut.
MC knackt aber auch ab und zu.
Ja, ja, klar.
Oh, und was ist sonst noch so podcast-technisch? Da gibt es ja noch diese Klänge und Angaben. Sollte man die ein- oder ausschalten oder was macht man damit?
Ja, ich denke, die solltest du besser ausschalten, dass sie dich nicht stören bei der Aufnahme, oder?
Die sollte man immer ausschalten. Also ich begreife auch nicht, wieso, dass man bei Games diese Dinge braucht. Also ich finde die sowas bescheuert.
Ja, das kommt jetzt wieder darauf an. Also bei Games mag schon interessant sein, wenn du jetzt, also Erfahrung, wenn wir früher so Clan Wars gespielt haben oder so, 3 gegen 3 und auf einmal sind 3 Mann im Channel und auf einmal ist noch ein 4er drin, dann passt irgendwas nicht. Na, also, ne? Der Feind hört mit.
Ja gut, das ist aber dann halt eher so Gaming-Settings, ne?
Genau, genau.
Aber Podcasting eigentlich ausschalten dann?
Ja klar, weil zum Beispiel beim Teamspeak ist es so, wenn man es nicht macht, dann ist es meistens auf der Aufnahme mit drauf, ne? So der Join-Channel oder so, oder das ist dann unschön.
Kann natürlich auch witzig sein.
Du könntest es ja auch umändern. Also was weiß ich, nimmst du dein Lieblingslied und jedes Mal, wenn irgendjemand anfängt da zu pushen und zu talken, dann kommt da dein Lieblingslied.
Cool.
Bring Reiten da nicht auf Ideen.
Ja, und sonst gibt's noch irgendwelche speziellen Sachen, Lautstärken oder irgendwelche speziellen Einstellungen, was der Podcaster beachten soll? Was der Gamer eigentlich dann eigentlich egal sein kann?
Tja, weiß ich nicht. Also hast du noch irgendwelche Sachen, wo du denkst, das? Also mehr als...
Nee, ich denke mal, das ist das, denke ich mal, das ganze Package. Also man soll einfach mal damit rumspielen und versuchen mal, das an sein Mikro, seine Einstellungen anzupassen. Und dann, denke ich mal, hat man schon die gute Variante installiert.
Wenn nicht, haben wir ja auch noch ein paar Shownotes geschrieben.
Ah, okay. Also du meinst, in den Shownotes gibt es noch mehr zum Nachlesen.
Ja, und vielleicht haben ja auch unsere Hörer noch ein paar Tipps und Probleme oder sonst irgendwas. Bin gespannt auf eine spannende Diskussion.
Was mich noch interessieren würde, ist, kann ich mich selber abhören im Mumble über den Kopfhörer?
Wie meinst du das?
Also ich habe ja im Moment das Logic noch am Laufen, um eine Aufnahme zu machen. Das ist klar. Deswegen ist das jetzt möglich. Aber ohne diese Logic-Aufnahme hätte ich eine Möglichkeit, im Mumble einfach meinen Monitor auch zu hören, also mich selber.
Du kannst es, ich mach's über ein Mischpult. Du haust dir einfach über Mischpult jetzt einen normalen Kopfhörer, einen offenen Kopfhörer und nimmst dann den In-Ohr-Kopfhörer rein. Somit hörst du dich selber und die anderen.
Ja, das ist technisch irgendwie machbar, klar. Nur ob's im Mumble auch geht. So ohne jetzt.
Und das wäre ja unpraktisch, weil dort hättest du eine Latenz und dann hättest du eine Verzögerung von dir selbst und das wäre doch sehr irritierend.
Ja, hallo, 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 hallo.
Das haben wir ja eben auch gerade gesagt. Das heißt, das, was du reinsprichst, musst du ja einstellen, weil da gibt's eben eine Latenz. Ja, und die Latenz, die hast du natürlich auch beim Versenden.
Ja, aber 10 Millisekunden höre ich doch nicht, oder?
Nee, solltest du nicht hören, nee. Das ist ja gerade schon eine gute Einstellung. Aber ob du die selber beim Verarbeiten auch erzeugst, ja, also dich selber hören. Das heißt, Mikrofone, der Holgi, der heult dann immer gleich rum, so ein Mikrofon, das muss doch mindestens Monitor haben. Und das haben natürlich, da gucken viele nicht drauf. Ich persönlich brauche so ein direktes Monitoring nicht, aber als Radiomoderator, da ist man natürlich zwangsweise daran gebunden. Und man muss halt hier sagen, Mumble ist nicht dafür gedacht, Tontechnik damit zu machen oder Podcasting damit zu machen, sondern hauptsächlich dafür gebaut, eben um zu kommunizieren. Und ein Kommunikationsmittel ist natürlich auch Skype. Ja, also ein Kommunikationsmittel ist was anderes als ein Aufnahmesystem. Und ja, da sieht's halt für den billigen Markt, sage ich mal, für den Podcaster, der nicht die 3000 Euro in der Tasche hat, die er natürlich nicht nur selber haben muss, sondern auch seinem Partner gegenüber, da sieht's momentan noch echt mau aus und deshalb gehen halt sehr, sehr viele auch auf Mumble.
Weil es halt günstig ist, ne?
Und weil es funktioniert, ja.
Haben wir denn eigentlich schon über die tolle Aufnahmemöglichkeit gesprochen vom Mumble? Der Mehrspurenaufnahme. Die haben wir doch, glaube ich, am Anfang mal kurz angerissen gehabt. Mhm. Dann wieder fallen gelassen. Ja,
hast du denn noch was dazu zu sagen? Außer man kann auch Mehrspuraufnahmen machen. Wie sieht es denn bei Teamspeak überhaupt aus? Gibt's denn das?
Nein, da gibt es aktuell nicht. Also man kann ganz normal, wie im Mumble jetzt auch, wenn man im Channel, also in dem Raum ist, dann hat jeder die Möglichkeit, über die Optionen, also in der Optionsleiste oben auf Aufnahme zu drücken und dann wird alles, was in dem Raum gesprochen wird, aufgenommen. Also beim Teamspeak ist es so, da ist es im Wave-Format. Beim Mumble, glaube ich, ist es auch das Wave-Format, ne?
Ja. Du kannst WAV oder FLAC.
Oder FLAC, okay. Und jetzt gibt es eben noch eine kleine Unterscheidung eben. Beim Teamspeak ist es Stand heute nur so, dass man mehrspurig aufnehmen kann. Sprich, man hat eine MP3-Datei beziehungsweise eine Wave-Datei, in der alle Audiospuren drin sind, also von jedem einzelnen Sprecher in dem Kanal.
Also ein Mix quasi, also eine Mixaufnahme.
Genau. Und das Gleiche hat man beim Mumble auch, nur Mumble bietet jetzt zusätzlich noch eine andere Ausgabemöglichkeit an, war eben die Mehrfachspur, glaube ich, heißt es, ne? Mhm. Es ist praktisch jeder Sprecher, der wo im Raum ist, bekommt eine eigene Datei oder legt also Mumble eine eigene Datei an, der auch nur sein Gesprochenes drin ist. Was dann für den Podcaster die Möglichkeit eröffnet, jeden Sprecher separat nachzubearbeiten oder halt dann auch Rauscher und Störer rauszuschneiden.
Das ist einfach, ich finde das genial, weil wenn zwei Leute gleichzeitig anfangen zu sprechen, kann man den, der das Wort behält, sage ich mal, beibehalten. Und der dann hinterher, ich sag mal, nicht jetzt aufgibt, aber der aufhört zu sprechen, den kann man dann einfach rausschneiden. Und dann ist es ein sauberer Übergang und zum Beispiel finde ich gut.
Es ist halt auch ruhiger, weil du dann die entsprechende Diskussion vielleicht auch durch den Schnitt besser leiten kannst, als wenn dann alle wie wild durcheinander reden.
Man muss vielleicht aber auch noch mal ganz kurz dazu sagen, also eine Mehrspuraufnahme bedeutet natürlich auch, dass die Zeitverzögerung bei der Aufnahme noch zusätzlich ins Gewicht fällt. Was also bedeutet, dass die Aufnahmemechanismen nicht 1:1 wiedergegeben werden. Ich habe mir das auch genauer im Code angeguckt, das ist ein bisschen C++-Code und so weiter. Und dann, wir haben ja vorhin noch mal angesprochen gehabt, dass wenn man nicht spricht, dann wird ausgeschaltet, ne, also so eine Art Noise Gating. Das große Problem, was wir dabei haben, ist allerdings, dass das nicht wirklich real ist. Das heißt, dort werden sogenannte Timesteps reingeschrieben und die sind nicht gleichnamig strukturiert, was also zur Ausfolge hat, dass letzten Endes man zwar diese ganzen Spuren nebeneinander legen kann, aber sie laufen irgendwann ineinander über. Und sie haben einen sehr, sehr großen Zeitversatz. Das heißt, man kann nicht wirklich genau schneiden. Also alles, was über eine Stunde ist, da empfiehlt sich's wirklich, mittendrin einmal einen kurzen Cut zu machen und nochmal von neuem aufzunehmen. Einfach, um das Auslaufen nicht so riesig zu machen.
Ja, sonst freut sich derjenige beim Schneiden, weil er dann plötzlich die Tonspuren alle auseinanderlaufen.
Genau.
Hat das dann deine Frage beantwortet, Raiden?
Nee, ich wollte nur darauf hinweisen, wenn wir das gar nicht gemacht haben vorhin.
Okay. Tja.
Dann hast du das Motto probieren geht über studieren, hätte ich gesagt.
Ja. Und wir gehen jetzt alle an unsere Server und installieren.
Sandkiste.
Ja, im Keller stehen ja ganz viele. Gehen wir alle in den Keller.
Super.
Also ich muss hier nochmal sagen, die Pod-Union und speziell dieser Podcast hier übernehmen keine Haftung für irgendwelche Schäden an euren Geräten.
Und an den Servern und Mikrofonen.
Ja.
Wir nehmen alle morgen den Flieger auf die Seychellen oder sowas, dass wir nicht schuldig sind.
Dann sind wir weg.
Ja. Ja, super, dann war doch wieder irgendwas geschafft.
Haben wir's.
Gut. Dann will ich jetzt ein Bier.
Gut.
Ich wünsche allen Hören. Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut, Leute. Ja, gut, ciao.
Bis bald.
Podcast Community.